Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Ich begrüße zu einem Wortwechsel von der Frankfurter Buchmesse. Unser Thema: Umsteuern in der Zeitenwende. Was kann die Politik und was will die Gesellschaft? Es diskutieren Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister von Bündnis 90 Die Grünen, der Journalist Bernd Ulrich und der Klimaschutzaktivist Maurice Konrad. Bernd Ulrich, Journalist, stellvertretender Chefredakteur vom Wochenmagazin Die Zeit. Sein jüngstes Buch heißt Alles wird anders. Es geht also auch bei Ihnen, wie bei uns im Titel, um eine Art Zeitenwende. Sie sehen das Zeitalter der Ökologie herausziehen. Das ist auch der Untertitel. Warum glauben Sie, dass die Ökologie tatsächlich ins Zentrum der Politik rücken wird, wo sie Ihrer Meinung nach schon länger hingehört?
Ja, das liegt natürlich an der Krise selber. Also das letzte Jahrhundert war geprägt von den Zielkonflikten oder den Begriffspaaren Staat, Individuum, Staat, Markt, Totalitarismus, Demokratie, Liberalismus. Das sind alles Gegensatzpaare, die weiter natürlich von Bedeutung sind. Und jetzt tritt das in die existenzielle Krise geratene Verhältnis zwischen Mensch und Natur in den Vordergrund. Nicht, weil es absolut das Wichtigste wäre, sondern weil es durch Zuwarten eben sehr drängend geworden ist und jetzt ein sehr großer Zeitdruck ist und nur noch relativ tiefgreifende Veränderungen uns davon abhalten, sehr tiefgreifende Veränderungen zu erleben.
Maurice Konrad, 19 Jahre alt, eines der Gesichter von Fridays for Future, der Klimaaktivistenbewegung der jungen Leute in Deutschland, Mitglied der Piratenpartei im Stadtrat in Mainz. Nimmt der Politiker Maurice Konrad wahr, dass das passiert, was der Klimaaktivist gerne möchte, nämlich genau das, was Herr Ulrich auch möchte, dass das Thema ins Zentrum der Politik rückt?
Ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass das Thema tatsächlich im Zentrum der politischen Debatte ist. Ob es damit gleichzeitig auch im Zentrum der Politik ist, das ist dann eine andere Frage. Und die wird man damit beantworten können, wenn man sich eben anschaut, ob politische Prozesse zu dem Erfolg führen, den wir brauchen. Wir haben jetzt ein Klimaschutzpaket gehabt vor ungefähr 2-3 Wochen. Das Klimaschutzpaket, was eben da verabschiedet worden ist, macht nicht den Eindruck, dass das Thema wirklich im Zentrum der politischen Entscheidungen ist, sondern es macht eher den Eindruck, dass eine Klimapostkarte verabschiedet worden ist, mit der man das Thema versucht, ein für alle Mal jetzt zu beenden, weil es eben nicht den persönlichen Erfolg für Politikerinnen und Politiker in diesem Land verspricht, den es eigentlich bräuchte.
Das gucken wir uns nachher noch genauer an, dieses Klimaschutzpaket. Aber Sie haben ja mit der Politik inzwischen Erfahrungen. Das heißt, Sie werden doch auch wahrscheinlich die Erfahrung machen müssen, dass es nicht alles so einfach sich umsetzen lässt, wie man es erstmal fordern kann.
Ja, das ist eine sehr, sehr tragische Erfahrung, die man natürlich auch, Sie haben jetzt eben schon angesprochen, meine Mitgliedschaft im Stadtrat, die hat natürlich mit Fridays for Future erstmal nichts zu tun, aber man kriegt natürlich als Stadtratsmitglied sehr schnell zu spüren, wo politische Kräfte agieren, wie sie agieren und wie sie eben auch das, was man sonst immer als relativ ist doch logisch betrachtet, sehr schnell abgewehrt wird. Und die Abwehrreaktionen sind ja auch nicht immer logischer Natur, sondern sie haben viel mit Machtpolitik zu tun. Und das macht einen natürlich dann auch schon mal irgendwie schnell ein bisschen traurig. Aber ich glaube, wir dürfen da nicht aufgeben, sondern wir müssen, besonders als junge Menschen, ob wir nun kommunalpolitische Mandate haben oder nicht, wir müssen irgendwie daran glauben, dass wir es schaffen, das Thema zu integrieren, weil wenn wir das nicht schaffen, dann bräuchten wir auch nicht protestieren.
Boris Palmer, studierter Mathematiker, langjähriger Landtagsabgeordneter für die Grünen, seit 2007 jetzt Oberbürgermeister in Tübingen, auch nochmal wiedergewählt, also Sie werden es noch ein Weilchen sein. Auch er hat ein Buch geschrieben, und dem es unter anderem auch um ökologische Themen geht, auch um den Klimawandel geht. Erst die Fakten, dann die Moral, warum Politik mit der Wirklichkeit beginnen muss, das ist der Titel des Buches und ich unterstelle auch Ihr Credo. Sind die Maurice Konrads dieser Welt und seine zahllosen Mitstreiter unter den Klimaaktivisten für Sie jetzt eher Moralisten oder sind es für Sie eher diejenigen, die eigentlich bereit sind, den Tatsachen mehr ins Auge zu blicken als andere?
Beides. Das ist ein dialektischer Prozess und da gibt es These und Antithese. Auf der einen Seite ist es die erste Generation, die den Fakten wirklich mal ins Auge blickt. Unsere Generation hat es bisher einfach mal dezent weggelächelt und eben nichts gemacht. Von daher hardcore realistisch, wenn Sie so wollen. Auf der anderen Seite erleben wir ja auch alle, dass da oft sehr moralisch argumentiert wird, dass auch Greta Thunberg viele sehr pathetische Formulierungen benutzt. Das ist ja auch nicht falsch. Ich plädiere nur dafür, dass wir insbesondere in politischen Debatten erstmal die Fakten klar bekommen und nicht von Anfang an moralisieren und Leute moralisch beurteilen. Also nicht die Frage stellen, ist der SUV-Fahrer ein schlechter Mensch, sondern die Frage stellen, wie viel Ressourcenverbrauch und wie viel CO2-Emissionen bewirkt das SUV-Fahren und können wir uns das noch leisten.
Und wenn Fakten, dann darf man aber auch Moral.
Selbstverständlich, Moral muss in der Politik sein, sie darf nur nicht an den Anfang gestellt werden, weil man sich mit dem Moralisieren die Wirklichkeit zurechtbiegt, weil man die Fakten gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt, nur noch gut weiß, schwarz, schwarz-weiß, gut böse, das ist für den öffentlichen Diskurs schlecht, denn ich kann ja meine Wahrheit anderen nicht aufzwingen, aber sollte es nicht tun.
Der Gedanke, dass SUV-Fahrer oder SUVs, sagen wir mal, umweltschädliche Transportmittel sind, der kommt ja nicht aus einer moralischen Idee, sondern der kommt ja aus einer faktenorientierten Idee. Das heißt, er kommt vom Gedanken her, dass man sich überlegt, wir haben verschiedene Autos, welchen Sinn erfüllen die, die bringen mich von A nach B und dass eben SUVs in ihrer ganzen Konzeption, sagen wir mal, im Verhältnis, was er mir an Transportmöglichkeiten bringt und was er an Klimaschädlichkeit hat, birgt eben, sagen wir mal, doch eine äußerst schlechte Wahl ist aus Klimasicht und von daher aus dieser Erkenntnis resultiert dann das moralische Verständnis, dass SUVs scheiße sind. Und ich muss sagen, diese moralische Erkenntnis, die teile ich. Ich glaube, die teilen viele Menschen.
Also Autos verurteilen habe ich kein Problem damit. Das sind ja keine Wesen. Ja? SUV scheiße finden macht mir nichts. Aber SUV-Fahrer scheiße finden, finde ich ein Problem.
Das ist auch ein Problem, aber das ist ein Problem der Fridays for Future-Bewegung.
Es gibt eine Menge Aktionen, wo es heißt, in Hamburg habe ich sowas gelesen, man soll mit den Fahrern dann da halt moralisch ins Gericht gehen, da wird Sachbeschädigung propagiert, da wird schon sehr moralisiert gegen die Fahrer und da sage ich, wenn sie das nicht machen, ist mir das ja recht, aber das gibt es in der Bewegung, da sage ich, den Teil halte ich nicht für richtig, dass wir keine SUVs in den Städten gebrauchen können, da bin ich ganz bei Ihnen.
Moral hin oder her, Herr Ulrich, kann man schon festhalten, dass der Großteil der deutschen Politik durch die Bewegung Fridays for Future auf dem falschen Fuß erwischt worden ist?
Das ist eine Untertreibung, würde ich sagen. Ich habe in meinen ganzen Jahren als politischer Beobachter sowas, wie jetzt die Große Koalition mit dem Klima gemacht hat, noch nie erlebt. Wenn man das noch einmal kurz rekapituliert, sie haben 2015 in Paris ein Abkommen unterschrieben, das in der Konsequenz bedeutet, dass sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen in Deutschland nötig werden.
Was Sie aber so nicht gesagt haben seinerzeit.
Das haben Sie nicht gesagt, ganz genau, sondern haben das sozusagen verplempert. Sie haben es auch im Wahlkampf 2017 nicht zum Thema gemacht, um sich sozusagen Mandat für diese Veränderungen zu holen. Dann im letzten Winter noch hat gerade die CDU und CSU haben praktisch jeden ökologischen Vorschlag, der von irgendwoher kam, angeschrien und anmoralisiert. Unabhängig davon, ob er faktisch was bringt, sondern sozusagen als moralische Zumutung zurückgewiesen, anstatt für ihre eigenen Veränderungen, die sie hätten machen müssen, zu werben. Noch im Frühjahr haben Andrea Nahles und auch Sigmar Gabriel die SPD versucht, auf einen Kurs zu bringen, wo man sich den Arbeiterinnen und Arbeitern wieder annähert, indem man auf die Ökologie schimpft, anstatt eine soziale Ökologie zu entwerfen. Und das war die Voraussetzung, diese Genese war die Voraussetzung dafür, dass sie dann ein Klimapaket gemacht haben, für das sie keine argumentative Vorarbeit geleistet haben. Und sie hätten es ja auch nicht gemacht, wenn Greta Thunberg sich nicht vor einem Jahr vor den Reichstag gesetzt hätte in Stockholm, wenn es keine zwei heißen Sommer gegeben hätte und wenn die Fridays for Future Bewegung nicht gewesen wäre, hätte es kein Klimapaket dieser Art gegeben. Und das, was jetzt rausgekommen ist, das Klimapaket ist nicht so groß, nicht das, was Demokratie halt hergibt, sondern das Ergebnis einer vollkommen verkorksten, vermuschelten und verweigerten Klimapolitik einer müden großen Koalition.
Aber wenn wir darüber diskutieren wollen, was kann Politik oder was sollte sie können, müssen wir natürlich auch die Frage mit diskutieren, was will Gesellschaft? Und wenn man sich die Umfragen anschaut, dann hört man so Zahlen, dass ein Gutteil der Bevölkerung nicht bereit ist, auch nur eine müde Mark mehr für Klimaschutz auszugeben. Dann gibt es Proteste, in Deutschland halten sich noch in Grenzen, aber anderswo. Also es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft kein Pillepalle mehr will und nur die Politik sich zum Jagen tragen lassen muss.
Ja, das ist absolut richtig, aber genau das ist ja ein Problem. Und wir haben eine Situation, das Abkommen von Paris ist ja nicht irgendeine Veranstaltung, die sich ein paar verrückte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgedacht haben, sondern das ist das absolute Minimum, um die Lebensgrundlage der Menschheit zu erhalten. Das ist wissenschaftlicher Fakt. Das heißt, als politische Institution habe ich auch nicht die Möglichkeit, das nicht einzuhalten, sondern wenn ich in irgendeiner Form konsequent mein eigenes Leben anerkenne, muss ich diese Vereinbarung einhalten. Es ist alternativlos. Und wenn ich jetzt in einem Land eine politische Stimmung habe, die die dafür absolut notwendigen Maßnahmen politisch noch nicht mehrheitsfähig macht, dann muss ich mich fragen, ist es nicht auch Aufgabe der Politik, Utopien zu schaffen und den Menschen auch eine Vision, eine positive Vision einer ökologischen, nachhaltigen Zukunft zu geben? Und das ist nicht passiert. Die SPD hat sich immer wieder auch versucht, sich den Arbeitern anzunähern, indem sie Ökologie, indem sie Klimaschutz schlecht geredet haben. Und das ist relativ logisch, dass dann Ängste, die natürlich auch von rechtspopulistischen Parteien wie der AfD geschürt werden, dass diese Ängste dafür sorgen, dass die notwendige Veränderung nicht mehrheitsfähig wird.
Aber wir sind ja jetzt noch bei sehr kleinen Schrauben. Klimaschutzpaket, Herr Palmer, 3/4 der Deutschen sagen, sie akzeptieren keine höheren Spritpreise. 80% sagen, sie würden nicht mehr Geld für Ökostrom ausgeben. 61% halten einen CO2-Preis nicht für sinnvoll. Der Fleischkonsum ist konstant, die Flugzeilen steigen. Die meisten Zulassungen haben die berühmten SUVs unter den Autos. Das heißt also, das ist die gesellschaftliche Meinungsgrundlage, auf der Politik agieren muss.
Aber nur ein Teil. Also in meiner Stadt würden Sie andere Ergebnisse kriegen. Da gibt es Mehrheiten für Klimaschutz. Wir haben in 10 Jahren die CO2-Emissionen in Tübingen um 30% reduzieren können. Und natürlich muss man erst mal versuchen, mit klugen Angeboten auf die Leute zuzugehen und nicht zuerst mit den Zumutungen. Da sind die meisten Leute nicht besonders begeistert. Ich glaube, es geht ums Gesamtpaket. Wenn Sie zum Beispiel sagen würden, der öffentliche Nahverkehr, das wollen wir in Tübingen machen, wird jetzt für alle kostenlos, dann ist es nicht mehr die gleiche Bedrohung, wenn das Benzin teurer wird, als wenn man nur sagt, wir langen euch in die Tasche. Und die Frage, warum die Leute so großen Widerstand haben, die würde ich auch noch mal gern genauer beleuchten, weil das ist nur ein Faktor, den Sie besprechen. Das stimmt, die Politik hat die Menschen lange gar nicht ermutigt, sich darum zu kümmern oder aufgefordert, es zu tun. Aber es gibt auch nach wie vor eine sehr große Gruppe, ich schätze ein Drittel der Menschen unserer Gesellschaft, die an zwei Aussagen festmachen, warum sie nichts tun wollen. Nämlich erstens, sie haben Zweifel, dass der Klimawandel überhaupt in dem Maße menschengemacht ist. Deswegen müssen wir immer wieder diese Fakten unter die Leute bringen und auch die Argumente der Gegner sezieren. Ich habe das mal versucht in meinem Buch, weil viele dieser Gegenargumente oft gar nicht besprochen werden. Und zum Zweiten sagen diese Leute, naja, was soll das bringen, wenn ich jetzt was tue? Soll doch die Industrie was tun? Oder was bringt es, wenn Deutschland was tut? Sollen doch die Chinesen und die Amerikaner was tun? Und ich glaube, wir müssen tatsächlich uns die Mühe machen, diese Argumente mit den Leuten zu diskutieren und sie davon zu überzeugen, dass die Chinesen jedenfalls nur dann was tun, wenn wir auch was tun, dass nicht jeder auf den anderen zeigen kann, sondern dass wir alle gemeinsam eine Verpflichtung haben, das Problem zu lösen.
Herr Ulrich hat auf einen Punkt hingewiesen, den ich nochmal aufgreifen möchte, der ja auch eine Rolle spielt, dass Ökologie, ökologische Fragen, Klimawandel als eine vielleicht die entscheidende in diesem Zusammenhang wahrgenommen werden in weiten Teilen der Bevölkerung, in der Gesellschaft als eher elitäre Luxusprobleme, wo man die soziale Frage nicht genügend berücksichtigt. Das ist vielleicht auch ein Faktor, warum diese Zahlen, wenn sie denn so stimmen, ich mache mir meine Umfrage am liebsten selber, aber wenn man das mal als Grundlage nimmt, warum die so sind, wie sie sind.
Also die Zahlen sind ja sehr verschieden. Je nachdem, wenn man allgemein nach Klimaschutz fragt, dann sind alle dafür. Wenn es konkret wird, gibt es sehr viel Widerstand. Diesen Widerspruch, das ist im Grunde eine Einladung normalerweise für Politik, nicht? Dass sie sozusagen das Allgemeine zum Konkreten führt, das Konkrete zum Allgemeinen. Diese Regierung hat aber das Gegenteil gemacht. Ich habe das vorhin ja geschildert. Und was jetzt diese Elite-Thema angeht, ich bin von der Diskussion wirklich zutiefst gerührt, weil ich bin ja eben schon länger im Geschäft und das habe ich so noch nicht erlebt, dass die FDP und die Mittelstandsvereinigung der CDU sich so dermaßen und gegen soziale Ungerechtigkeit wendet wie beim Klimathema. Also ja. Wir haben jetzt also festgestellt anhand von Billigfleisch und Mallorca-Flugreisen, dass arme Menschen sich Dinge nicht leisten können, die sich reiche Menschen leisten können. Das ist für die wahrscheinlich wahnsinnig erschütternd, das zum ersten Mal in ihrem Leben festzustellen an diesem Klimathema. Es ist aber eigentlich ein allgemeiner Fakt. Jetzt wird so getan, als wäre in Deutschland, was die soziale Frage angeht, eigentlich im Prinzip alles in Ordnung. Nur wenn 10 Cent Benzin dazukommen, dann wird es ganz kritisch. Ja, das ist nun also so billig, dass man eigentlich sagen müsste, das lasst es doch einfach lieber sein. Der Satz, mit dem das immer verhandelt wird, ist ja der höhnische Satz, heißt da, Ökologie muss man sich leisten können. Das ist der Satz derer, die versuchen zu sagen, das ist ein elitäres Projekt. Ich würde diesen Satz einfach aufnehmen und sagen, genau, Ökologie muss man sich leisten können und Politik und der Staat müssen auch die Ärmeren in den Stand versetzen, dass sie sich ökologisch verhalten können. Das heißt, Strukturen zu verändern, Infrastruktur zu verändern, heißt aber auch ganz konkret, das war ja in der Diskussion, und die war die SPD am Ende zu feige beim Klimapaket, eine Art Kopfprämie den Leuten zu geben, dann kann jeder entscheiden. Nehme ich diese 100 Euro pro Monat oder 200 oder was auch immer und kaufe davon weiter Billigfleisch, jetzt nur noch mehr, oder kaufe die gleiche Menge Fleisch wie vorher, oder gebe ich das aus, um mich selber sozusagen ökologisch umzustellen. Dann kann sich auch arme Ökologie leisten, und dann ist diese soziale Frage zumindest nicht mehr so brisant, wie so jetzt getan wird von denjenigen, die sich jahrzehntelang um die soziale Frage nicht kümmern. Ein Satz noch nur. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die ökologische Krise einfach eine ökonomische Krise wäre. Dann wäre sie nämlich schon gelöst. Dann hätten diese ganzen Politiker auch null Probleme, das Volk anzuschreien, reißt euch mal am Riemen, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, ist ja gar kein Problem. Nur bei der Ökologie ist es ein Problem. Was Pech, dass die Ökologie keine Ökonomie ist.
Nicht nur das. Die Klimafrage ist eine soziale Frage, und man kann sie auch mit ganz anderen sozialen Fragen verbinden. Und jetzt auf den Hinweis, dass die Klimafrage eine ökonomische Frage sein soll, sie ist eine ökonomische Frage. Wenn man sich die Prognosen anschaut für eine Erderwärmung um 4 Grad, das ist bitter und das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht katastrophal. Und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Also wenn wir das mal nur volkswirtschaftlich betrachten, ist jede Klimaschutzmaßnahme ein volkswirtschaftlicher Gewinn von Milliarden von Euro. Er ist nur nicht greifbar für die nächsten 4 Jahre. Und das sind die Probleme in unseren politischen Prozessen. Wir wählen halt Politikerinnen und Politiker auf 4 Jahre, und der Erfolg ist da halt im Klimaschutz vielleicht nicht so greifbar, und von daher sind halt die ökonomischen Schäden, die wir in diesem Land und auf der ganzen Welt anrichten, sind einfach nicht in der Form greifbar, wie wenn jetzt die Banken pleite gehen. Die müssen gerettet werden, und da hat sich auch nie jemand danach gefragt, ob das jetzt sozialverträglich ist, wenn Milliarden Euro für Bankenrettung finanziert werden, sondern das war halt alternativlos, und da hat die Politik es geschafft, das den Menschen zu vermitteln. Wir brauchen diese Maßnahmen, und warum tut sie das beim Klimaschutz nicht?
Sie haben von Feigheit gerade gesprochen, Herr Ulrich. Herr Palmer, jetzt frage ich den Politiker ausgerechnet, aber Sie sind ja Kommunalpolitiker und eine ganz andere Sorte Politiker. Ist es so, dass die Politik aus kurzsichtigen, auch kurzfristigen Gründen gelegentlich vor den speziellen Interessen in der Wirtschaft kuscht?
Das kommt vor, ja. Wenn Sie anschauen, wie Lobbyprozesse in Brüssel oft ablaufen, wie die deutsche Autoindustrie.
In Stuttgart auch, ne?
Jetzt reden wir mal über Brüssel, da kenne ich mich jetzt gerade
nicht mal aus.
Wenn man anschaut, wie die Autoindustrie es geschafft hat, über 10, 15 Jahre die Vorgaben, und die werden nun mal in Brüssel gemacht, nicht in Stuttgart, immer weiter so zu entschärfen, dass sie das alte Geschäftsmodell weiterführen konnte und dass sie die Auflagen, die sie hatte im Hinblick auf Schadstoffemissionen, dann noch mit Betrug unterlaufen hat, dann kann man schon sehen, dass es das gibt. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, und wir sollten auch nicht so einfach die Politik, die ist ja sehr unterschiedlich, da verantwortlich machen. Die Grünen haben 1990 einen Wahlkampf gemacht, alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. Sie wollten Klimaschutzpolitik schon 1990 machen, dafür sind sie aus dem Parlament rausgefallen. Meine Partei hat Klimaschutz jetzt seit 30 Jahren immer an die Priorität 1 gestellt, aber halt nicht die Mehrheiten in der Bevölkerung dafür bekommen. Und ökonomisch ist es so, dass wir es mit dem Problem der Externalitäten zu tun haben. Es kostet erstmal nichts, die Umwelt zu verschmutzen, und wir können die Kosten bequemerweise auch noch auf künftige Generationen verlagern.
Und auf Menschen am anderen Ende der Welt.
All das passiert. Und das sind natürlich volkswirtschaftliche Prozesse, die zu überwinden eine enorme politische Energie braucht. Da muss ich mich nämlich gegen den Markt durchsetzen. Deswegen finde ich, wir sollten schon anerkennen, dass das alles auch nicht einfach und trivial ist, aber höchste Zeit.
Wenn man sich das Klimaschutzpaket anschaut, dann stellt man ja fest, dass da hauptsächlich mit Anreizen, mit Subventionen auch gearbeitet wird. Ist auch das vielleicht ein Stück Feigheit, gar nicht mehr unbedingt vor der Industrie, sondern vor dem Wähler, ja, weil man sich nicht traut, mit Verordnungen und Verboten zu hantieren?
Ich höre immer wieder aus ganz vielen politischen Kreisen, wir müssen den Leuten Anreize schaffen, die müssen sozusagen über Anreize dazu bewegt werden, vielleicht irgendwie mal irgendwas fürs Klima zu tun. Und wenn man vor 40 Jahren damit angefangen hätte, ja, konsequente Anreize zu machen, hätte das vielleicht funktioniert. Aber das Zeitfenster, das wir haben, wenn wir uns die Ziele von Paris, die auch in ihrer Form eigentlich schon Kompromisse waren, auch das war Lobbyarbeit. Die Ziele von Paris sind keinesfalls 100% mit wissenschaftlichen Erkenntnissen überein, sondern sie sind, sagen wir mal, das Minimum. Wenn wir uns also überlegen, dass die Politik in Paris bereits Ziele verabschiedet hat, die nicht das erfüllen, was wir eigentlich wollen, was wir auch bräuchten zum Erhalt dieses Planeten, dann wird es dadurch im Prinzip nur noch schlimmer.
Es gibt ja Ordnungsrecht und steuerliche Anreize als die stärksten politischen Instrumente. Und in meiner Diskussion, in umweltpolitischen Diskussionen seit 30 Jahren erlebe ich immer Folgendes. Wenn ich es marktwirtschaftlich lösen will, also steuerliche Anreize setzen, dann kommt das soziale Argument, das kann angeblich dann der arme Mensch nicht mehr bezahlen. Habe ich zuletzt vor einer Woche erlebt, weil ich dafür plädiere, die Mehrheit des Gemeinderats will es, dass wir in Tübingen 50 Cent auf Wegwerf-to-go-Becher und Wegwerf-Teller einführen, weil das auch eine riesige Ressourcenverschwendung ist. Sagt die CDU, wir sind dagegen, weil die Armen, genau diese Entdeckung, können sich dann To-go-Essen nicht mehr leisten. Dann verhungern die. Sage ich, wir verbieten es, also wir greifen einfach durch mit dem Ordnungsrecht, es gibt keine Wegwerfbecher mehr, dann heißt es Verbotspartei, tyrannischer Staat, Ökodiktator. Das heißt, egal welches Instrument du immer wählst, marktwirtschaftlich oder Ordnungsrecht, es kommt immer zurück, dass es angeblich nicht zulässig sei. Und da müssen wir drüber hinweg. Der Staat muss mit diesen Instrumenten eingreifen.
Genau, aber an diesem Punkt ist die moralische Ebene insofern schon interessant, weil ich mit der moralischen Ebene dann eben diese Zusammenhänge auch gut rechtfertigen kann. Es ist nur mal so, wenn Sie jetzt eine Tonne Treibhausgasemissionen emittieren, wie auch immer, Sie fahren mit dem Auto durch die Stadt, Sie emittieren die. Diese Tonne erzeugt auf der Welt erstmal einen reellen Schaden. Und der Schaden wird erzeugt. Sie können sich auf den Kopf stellen, können Sie einmal im Kreis drehen, aber der Schaden wird erzeugt. Zuerst bezahlen die Leute auf den Philippinen, auf den Seychellen, also Menschen, mit denen wir erstmal nichts zu tun haben, aber dieser Schaden wird von irgendwem bezahlt. Das heißt, eine Rechtfertigung zu sagen, dass wir, wenn wir diesen Schaden erzeugen, gibt es nicht. Es gibt kein moralisches Recht, die Lebensgrundlage fremder Menschen zu zerstören.
Das Herr Ulrich, ist dann die Konsequenz, dass wir tatsächlich sagen müssen, Verbote müssen her. Ich erinnere nur ans Rauchen, dass es Rauchverbote mittlerweile in den meisten geschlossenen Räumen gibt, hat ja auch nicht funktioniert, weil man das Rauchen teurer gemacht hat, sondern weil es eben tatsächlich das gab, was es jetzt gibt, Verbote.
Das hat natürlich wieder einen Hinter, genau wie die soziale Frage. Ja, die wird jetzt auch zu einer ganz großen bei dem Klimathema gemacht und sonst eben nicht. Und so auch die Verbotsfrage. Ich meine, die Grundfrage unserer Gesellschaft ist ja, wie kann es eigentlich sein, dass eine offene Gesellschaft, die leidlich rational ist, es trotzdem schafft, obwohl sie weiß, was auf uns zukommt beim Klima, obwohl sie weiß, dass ein Vertrag unterschrieben worden ist, trotzdem so wenig tut. Also die Kunst des wissenden Ignorierens, das ist eine Fertigkeit, die wir ausgebildet haben über Jahrzehnte. Dazu gehören auch solche, entschuldigen Sie, dass ich das sage, so Pseudodiskussionen. Wenn ich ein großes Problem habe, also ein Menschheitsproblem in diesem Fall, oder für Deutschland heißt ja die Klimawende vielleicht die größte infrastrukturelle, kulturelle, ökonomische Reform seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich sowas habe, dann muss ich mir vorlegen, welche Möglichkeiten hat Politik überhaupt. Ja, dann werde ich gucken, bei dem Thema ist das besser, bei dem Thema ist das besser. Dann mache ich Tempo 130 oder auch nicht. Aber zu sagen, irgendeine der Methoden lehne ich ab, oder wie Herr Palmer das ja ganz gut geschildert, was geschieht, das gehört alles zu dieser Kunst des wissenden Ignorierens. Dass dann gesagt wird, wenn es der Staat macht, ist es Obrigkeitsstaat. Wenn es der Einzelne machen soll, dann ist es Moralisieren. Und wenn es der Markt regeln soll, ist es unsozial. Dann bleibt eigentlich nur noch eine Explosion von Technologien. Dann müssen wir überall Daniel Düsentriebs haben, die uns das alles sofort liefern. Das ist im Grunde eine kindische Debatte, die da geführt wird. Aber warum machen wir das, um der Wahrheit nicht ins Auge zu sehen? Genau wie das Argument, ja, wenn ich alleine was tue und die Chinesen tun nichts und so weiter. Das sind doch eigentlich in normalen Diskussionen, wenn es nicht um Klima ginge, würde man sagen, jetzt gehst du nochmal nach Hause, denkst nochmal kurz nach. Ja, also zum Beispiel, Deutschland verantwortet nur 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Ja gut, aber wir sind auch nur 1% der Weltbevölkerung. Da ist doch schon mal was zu erkennen, dass wir nämlich doppelt so viel wie der Durchschnitt verbrauchen.
Aber ist die Politik, Herr Palmer, einfach auch in diesem Dilemma, dass immer da, und die Grünen haben es versucht, ich sage nur das Stichwort 5 D-Mark für einen Liter Benzin, was haben Sie auf die Finger bekommen?
Ja.
Na? Oder auch der Veggie-Day, das war ja noch nicht mal ein Gebot, sondern ein Vorschlag 2013. Also immer dann, wenn Politik sich nach vorne wagt, weggeht von dieser wissenden Ignoranz und sagt, das müssen wir tun und das sollten wir tun, kriegt sie auf die Finger. Tut Politik es nicht, dann sind es vielleicht dieselben Leute oder dann eine Straße weiter, wo gesagt wird, ja, ihr tut nichts, das ist alles Pillepalle, es ist viel zu wenig.
Na, das ist ja die spannende Frage, ob das jetzt anders wird. Die Erfahrung der Grünen ist, mit solchen radikal ökologischen Maßnahmen vertreiben wir die Wähler und verlieren die Wahlen. Und jetzt kann es sein, dass die Bewegung, die Sie mit initiiert haben, das Gegenteil bewirkt, dass man in Zukunft mit ökologischen Maßnahmen Wahlen gewinnt. Und dann wird Politik dieses Erfahrungswissen auch nutzen. Und es ist ja bedauerlicherweise so, dass wir 1998, da waren Sie vielleicht noch gar nicht auf der Welt.
Noch nicht, nein.
Ne? 1998 war ich auf dem Magdeburger Parteitag, habe meine Stimmkarte gehoben für 5 Mark den Liter Benzin. Wir wollten jedes Jahr 30 Pfennig draufschlagen auf die Spritsteuer, bis er 5 Mark kostet, damit die Autos endlich sparsam werden und wir runterkommen von den CO2-Emissionen. Ich habe einen Wahlkampf, einen Bundestagswahlkampf 98 vor Tankstellen gemacht und versucht, die Leute zu überzeugen, dass das doch richtig ist, mit den Argumenten, die sie auch vortragen. Keine Chance. Es ging nicht. Wir sind völlig unter die Räder gekommen und die Journalisten haben uns auch ziemlich im Stich gelassen, vielleicht mit der Ausnahme von Bernd Ulrich. Die haben geschrieben, wir seien durchgeknallt. Hätte man das damals gemacht, hätten wir heute eine Autoindustrie, die wäre weltweit top konkurrenzfähig, weil sie die umweltfreundlichsten Produkte überhaupt hätte. Vielleicht hätten wir schon Null-Emissions-Wasserstoff-Technologie als Alternative eingeführt. Wir haben halt nur die 20 Jahre verschlafen und jetzt müssen wir endlich was tun.
Das Ironische an den 5% pro Benzinpreis, das war ja nicht mal ein Verbot, sondern das war ja im Prinzip ein radikaler Anreiz, der eigentlich dafür gedacht war, eben aus einer marktwirtschaftlichen Komponente heraus die Industrie dazu zu bewegen, sparsamere Verbrenner weniger zu fahren. Insofern ist das schon ganz richtig, eigentlich egal, was man macht es falsch. Und das ist halt dann wieder darin begründet, dass wir eine Verdrängungskultur haben, wie haben Sie das genannt, mit die Kunst des wissenden Ignorierens. Wir haben eine Verdrängungskultur, dass Menschen sich letztlich immer nur mit einer Maßnahme beschäftigen und also es genial hinkriegen, diese Maßnahme wunderbar zu widerlegen in ihrem eigenen Kontext, aber das Ganze nicht ganzheitlich betrachten. Und ganzheitlich brauchen wir halt eine Wende in allen Bereichen. Wir brauchen eine Ernährungswende, wir brauchen eine Verkehrswende und wir brauchen eine Mobilitäts- und Energiewende. Und wenn wir immer nur das eine, kann ich immer wunderbar erklären. Ich kann erklären, warum Windkraftanlagen blöd sind, weil die armen Vögel sterben. Ich kann das immer isoliert alles machen, aber wenn ich das ganzheitlich betrachte, kommen wir um die Maßnahmen nicht rum. Und insofern ist es die Aufgabe der Politik und nicht nur von Fridays for Future, diese Utopien und diese Visionen auch zu erklären und dafür einzustehen und zu sagen, hey Leute, wir wollen unsere Zukunft erhalten und wir werden dabei nicht alle draufgehen und wir werden auch nicht alle arm, sondern wir schaffen das. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es nicht funktionieren.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel, heute von der Frankfurter Buchmesse. Mit dem Thema Umsteuern in der Zeitenwende, was kann die Politik, was will die Gesellschaft? Und es diskutieren Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister von den Grünen, der Journalist Bernd Ulrich und der Klimaschutzaktivist Maurice Konrad, den Sie zuletzt hörten. Verdrängung fiel gerade als ein Stichwort. Hat Verdrängung auch was damit zu tun, dass vielleicht zu lange, zu laut gewarnt wurde? Also die Mahnungen, dass wir uns auf dem Weg befinden, unsere Umwelt, unsere Mitwelt, diese Erde zu zerstören, sind länger. Die Mahnungen davor, was alles passieren kann, sind laut. Und indem sie schon so lange da sind und indem sie schon so laut sind, bedienen sie auch den Mechanismus von Menschen zu sagen, ach, es wird schon alles nicht so schlimm kommen.
Also das finde ich jetzt ein bisschen perfide. Ich weiß, es ist von Ihnen nicht so gemeint, aber jetzt ausgerechnet den Ökologiebewegten, sozusagen, die seit Jahrzehnten davor gewarnt haben, jetzt vorzuwerfen, sie hätten zu lange gewarnt und deswegen sind alle schon so müde geworden von den Warnungen. Ich finde das auch manchmal nervig. Es gibt auch traditionell zu viel Moralisieren, weil man keinen anderen Hebel hatte lange Zeit. Aber eigentlich müsste man doch den Klimabewegten der 80er und 90er Jahre auch mal ein kleines Denkmal setzen, weil wenn man auf die gehört hätte, dann hätten wir heute ein ganz smoothes, softes Klimapaket verabschieden können, wenn trotzdem sagen, in den Klimazielen.
Also insofern, die von Ihnen antizipierte Lautstärke der Wissenschaft im Hinblick auf globale Erderwärmung, die, ich bin jetzt auch noch nicht so lange auf der Welt, das hat der Palmer eben schon erwähnt, aber die habe ich auch nicht mitbekommen. Also natürlich ist das in gewissen Bubbles und gewissen bildungsbürgerlichen, fast schon elitären Bereichen war immer klar, ja, der Klimawandel wird uns irgendwann alle, aber es ist einfach ein ganz normaler Akt der Menschheit, wenn das halt noch alles in der Zukunft ist, dann kann ich halt jetzt noch essen, jetzt noch fressen, jetzt noch konsumieren, weil ich mache mir dann später Gedanken. Das ist, glaube ich, eine Emotion, die wir grundsätzlich in unserem doch sehr konsumorientierten kapitalistischen System einfach eingebläut bekommen haben. Lass uns darüber später reden, jetzt wird nochmal richtig geil Party gemacht. Naja, das ist mag vielleicht polemisiert klingen, aber es ist im Prinzip schon ein Duktus, der die Gesellschaft jahrzehntelang begleitet und der das immer noch tut. Weil ich höre heute Leute, die wollen mit mir gar nicht über den Klimaschutz, über das Klimaschutzpaket reden, die wollen nicht über 1,5 Grad reden, die wollen darüber reden, dass sie morgen irgendwo hinfahren möchten oder morgen mit dem Flugzeug fliegen möchten. Und diese die doch sehr komplexen Zusammenhänge, warum das vielleicht in einem ganzheitlichen Kontext nicht so eine gute Idee ist, das interessiert die Menschen nicht. Also es ist ihnen tatsächlich egal. Also sie wollen es auch nicht verstehen. Und da kann ich mit den Leuten auch schwer diskutieren. Weil ich kann ihnen so oft mit moralischen Argumenten kommen, kann sagen, irgendwann zahlen es deine Kinder. Das interessiert sie nicht.
Das ist kein warum moralisch.
Das ist aber ja gerade das Spannende daran, finde ich. Ich finde es extrem wichtig zu analysieren, warum so alarmistisch und moralisierend von der Ökologie-Seite argumentiert wurde und warum es nicht gewirkt hat. Und eine Erklärung haben wir gerade gehört. Was soll man denn machen? Ja, man muss doch irgendwie früher war das so. Ich habe das auch gemacht. Man muss doch die anderen mal darauf aufmerksam machen. Sie müssen doch endlich mal sehen. Und das hat so nicht wirklich gefruchtet. Warum? Weil sich Leute mit dem erhobenen Zeigefinger einfach nicht sagen lassen möchten, jedenfalls Erwachsene nicht, was sie zu tun haben. Das fruchtet nicht. Das ist meine Lebenserfahrung, man muss einen anderen Zugang der Überzeugung finden. Und das Zweite ist, dass wir beim Alarmismus den Fehler machen, die Fakten nicht mehr als solche zu präsentieren, sondern zu überzeichnen. Und dann verlieren die Fakten ihre Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Leute beginnen zu sagen, naja, das ist sowieso übertrieben, dem muss ich gar nicht glauben, dann muss ich auch nichts ändern. Deswegen finde ich es extrem wichtig, auch bei drängenden Fragen nicht zu übertreiben, nicht schwarz zu malen, sondern sich zu bemühen, ein möglichst realistisches Bild zu zeichnen. Also die große Aufgabe ist, es so zu zeichnen, wie es ist und trotzdem die Leute zum Handeln zu motivieren.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man ein besonders dunkles Bild zeichnen muss, sondern im Prinzip reichen die wissenschaftlichen Fakten. Also da muss ich jetzt kein Gemälde anwerfen.
Aber es passiert. Ich kriege jetzt immer öfter zu hören, wenn wir nicht bis in 5 Jahren alles geändert haben, dann ist es zu spät. Das ist Alarmismus. Es gibt nicht das Jahr, an dem alles vorbei ist.
Aber jetzt reden wir schon wieder sehr lange über die
Möglichkeiten. Die Frage ist, zu spät für was? Also
Dann ist es zu spät.
Wir können noch bis 2059 warten und dann sagen, wir reduzieren von 0 auf 100. Das können Sie auch machen. Im Prinzip, je später Sie anfangen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, desto steiler wird die Kurve. Das ist die Wirklichkeit gehabt.
Wir hatten eine sanfte Ökologisierung der Politik schon mal unter Rot-Grün von 98 an für ein paar Jahre. Dann geschah das, was Sie, Herr Ulrich, in Ihrem Buch, wie heißt es so schön, beredte Tatenlosigkeit nennen, die Politik, die danach kam. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt wahrscheinlich mit dem Sanften und Vorsichtigen und Dezenten nicht mehr weit kommen. Ist das System Bundesrepublik mit dem, was es vielleicht jetzt an radikalen Maßnahmen, und da gehören dann vielleicht auch Geh- und Verbote dazu, was jetzt kommen muss, überfordert?
Also das weiß ich nicht. Das ist ja eine Frage der Zukunft. Erstmal ist ja die Politik der Bundesrepublik total geeicht auf die Mitte zentriert. Und Mitte heißt, wird bei uns immer interpretiert auch als Konsens und Minimalkompromiss und nur graduelle kleine Schritte. Das ist das, was wir internalisiert haben, hat tiefe historische Gründe, war aber auch lange Zeit sehr erfolgreich. Deswegen
hat auch
ist jetzt funktioniert. Die Umstellung jetzt auf ein Problem oder auf ein Thema, was eine andere, sagen wir mal, Schrittzahl erfordert, eine andere Größe von Politik, nämlich die so groß ist, wie das Problem momentan ist, das fällt der Politik sehr, sehr schwer. Und dahinter ist natürlich noch was anderes, was eben nicht nur Deutschland betrifft, sondern im Grunde die ganzen westlichen Gesellschaften. Wovor haben wir eigentlich genau Angst? Haben wir ein Problem, weil wir die Umwelt zerstören, oder zerstören wir die Umwelt, weil wir ein Problem haben? Glauben wir denn nicht eigentlich, wenn wir ehrlich sind, dass wir ohne diesen ständigen materiellen Durchsatz, ohne ständig mehr Glück durch materielle Ausdehnung, das ist im Prinzip unsere Lebensweise, dass wenn das nicht mehr so möglich ist, glauben wir dann, dass wir nicht mehr zivil bleiben können? Glauben wir, dass wir aneinander nicht mehr gewaltfrei vorbeikommen? Ich glaube, über diese Ängste muss man anfangen zu sprechen und nicht mehr nur über die möglichen Fehler der Ökologiebewegung, den Alarmismus und den Moralismus, und das alles auch gar nicht mehr so relevant aus meiner Sicht, sondern die Mehrheitsgesellschaft muss sich doch fragen, warum sie die ganze Zeit diesen Weg weitergegangen ist, der jetzt zu einem Punkt geführt hat, wo man mit dem alten Besteck der Bundesrepublik, mit der alten Mentalität der Bundesrepublik die Probleme nicht mehr so lösen kann. Also wovor haben wir Angst?
Wenn es um Radikaler geht, dann ist das ja auch genau das Problem, was die Grünen im Moment haben. Die sind, Herr Palmer, ja deshalb auch sehr erfolgreich, weil sie sich ein wenig von dem Radikalen abgescheuert haben über die Jahre und Jahrzehnte und natürlich Gefahr laufen, dass sie auch da wieder zerrieben werden zwischen denen, die sagen, ey, ihr Grünen, das ist ja alles irgendwie nur noch Wohlfühlpolitik und ihr seid selber die schlimmste aller Mitten, um das Wort Mitte von Herrn Ulrich aufzunehmen, und denjenigen, die sagen, ja, das geht viel zu weit, das geht viel zu weit, das ist uns zu radikal.
Aber da habe ich im Moment positive Beobachtungen. Wir haben als Grüne gesagt, Parteitagsbeschluss in Baden-Württemberg, wir wollen nicht mit 10 Euro die Tonne einsteigen, sondern sofort mit 40 Euro die Tonne starten. Das sagen Sie, dürfte mehr sein, aber es ist ein Pfad vorgegeben, der dann ziemlich schnell auf 100...
Deutlich weniger als die Wissenschaft vorschlägt.
Stimmt, aber ziemlich viel mehr, als das, was die Bundesregierung jetzt gerade vorgeschlagen hat. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist
auch nicht schwer.
Viel
nach unten Platz war nicht.
Will ich gerne zugeben, aber trotzdem ist es die Partei, die im Moment den höchsten Wert mit einem Beschluss in die öffentliche Debatte geworfen hat. Jetzt sage ich das nicht, um meine Partei zu loben, sondern um darauf hinzuweisen, dass genau das Gleiche 1998 zu einem brutalen Absturz in den Umfragen geführt hat. Ich habe das erlebt, wir haben gerade darüber geredet und jetzt passiert es nicht mehr. Wir bleiben oben in den Umfragen. Ich schließe daraus, dass die Leute heute bereit sind, tatsächlich wirksame Maßnahmen für Klimaschutz mitzutragen.
Also wenn ich mal eine kritische Nachfrage an die Grünen oder deren Rolle sagen kann, also ist natürlich klar, um das Positive zu sagen, dass in einer Phase, wo das Menschheitsproblem mit der Natur sich verschärft, dass dann in Deutschland seit 14 Jahren die Grünen nicht mitregieren im Bund, ist ungünstig, sagen wir mal so, für die Sache. Trotzdem, die Grünen sind schon auch eine Partei, die davon geprägt ist, von einem, im Grunde das Parteimotto, Erfolg durch Anpassung. Das muss man einfach sehen. Also die Generation, die Grünen prägen, also Kretschmann, Fischer, Füchs, das waren alles früher in ihrer Jugend sehr schlimme Finger, um das vorsichtig auszudrücken.
Ich bin heute noch einer.
Ja, sie versuchen das zumindest, aber es klappt nicht richtig. Und die haben dann die Erfahrung gemacht, dass je mehr sie sich an das System Bundesrepublik angepasst haben, desto besser wurden sie selber, die Politik wurde besser, das Land wurde sogar besser. Dieses Positivtrauma, wenn man so will, Erfolg durch Anpassung, ist nicht so leicht abzulegen. Und ich fürchte einfach, dass es in den Grünen ein bisschen eingeschrieben ist, gerade in dieser Generation, dass man nicht misst, das ist meine Politik und das sind die Probleme, wie muss ich meine Politik ändern, damit die Probleme gelöst werden, sondern dass gemessen wird, das ist was meine Politik und ist der Sicherheitsabstand zu meiner Radikalität von früher auch immer gewahrt. Das ist das wahre Kriterium grüner Politik. Und deswegen bin ich skeptisch, ob die Grünen mutig genug sind oder offen genug und frei genug innerlich, um eine Politik zu machen, die Klimaziele wirklich erreichen kann.
Ulrich, Sie haben vorhin jetzt schon mal angefangen, ein bisschen zu sprechen über Begriff des Wohlstandes und inwiefern das auch sozusagen schon ein Antrieb unserer Gesellschaft ist und was wir darunter verstehen. Und ich glaube, wenn man darauf noch ein bisschen näher eingeht, dann kann man ganz gut verstehen, wieso vielleicht viele Menschen im Affekt eben gar nicht bereit sind, größere, komplexe Sachzusammenhänge im Klimaschutz auf ihr Leben zu übertragen, sondern sehr, sehr punktuell denken. Wir haben in der Bundesrepublik eine sehr erfolgreiche Geschichte. Wir haben wirtschaftlichen Erfolg, eigentlich die letzten 70 Jahre. Und dieser Erfolg, der mündet dann in einer Form des Wohlstandes. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Wohlstand etwas sehr, sehr Schönes ist. Es treibt uns an, es gibt uns irgendwie das Gefühl, dass wir in einer guten Gesellschaft leben. Und wenn wir Menschen jetzt rausgehen und fragen würden, was ist denn für Sie Wohlstand, dann werden wir sehr, sehr viele Antworten bekommen, aber die werden oberflächlich auf eine Sache zurückzuführen sein, auf Konsum. Und wenn wir das halt haben, dann stoßen wir auch auf das Problem, dass wir halt mit den Maßnahmen, mit denen wir konfrontiert sind, die sind damit nicht kompatibel. Und da kommt dann die Abwehrreaktion
nicht
raus.
So. Das sehe ich gar nicht so.
Selbstverständlich.
Nee, da würde ich auch hoffen, dass Sie da nochmal drüber nachdenken. Weil wenn es so wäre, dass wir nur durch Verzicht Sie haben ja gerade gesagt, der ganze Wohlstand ist das Problem. Ich bestreite.
Nein, nicht der Wohlstand, sondern unser Verständnis von Wohlstand.
Das Verständnis von Wohlstand ist nicht das Problem. Wenn Sie erst diese Diskussion mit allen anderen führen wollen, ist das Klimaproblem negativ vorbei, bevor Sie zum Ergebnis kommen. Das wird nicht passieren, sage ich Ihnen jetzt mal ganz altbacken. Wir haben eine Möglichkeit, alles, was Sie gerade besprochen haben, zu erhalten. Wir müssen nur aufhören, fossile Energieträger dafür einzusetzen. 100% erneuerbare Energien sind machbar. Hermann Scheer, ein alter Freund von mir, leider schon tot, hat es damals unter Rot-Grün erkannt und die ersten Gesetze auf den Weg gebracht. Wir können bis in 10 Jahren auch in Deutschland unsere Energieversorgung komplett umstellen. Und dann haben wir das CO2-Problem im Griff. Und wenn Sie
Das ist
überhaupt nicht falsch. Was ist falsch daran, bis in 10 Jahren die erneuerbaren Energien auf 100% zu bringen?
Weil Sie immer das Problem haben, dass Sie, wenn Sie wirtschaftliche Prozesse in ihrer Gänze betrachten...
Nein, jetzt bitte konkret. Warum geht es nicht bis in 10 Jahren die 100% zu
konkret,
erreichen?
Sag es Ihnen konkret. Weil Sie ja Baden-Württemberger sind und da ist ja die Autoindustrie so wichtig. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Autoindustrie verdient nur noch Geld mit diesen SUVs, das alles andere sind Zusatzgeschäfte oder Subventionsgeschäfte, die anderen Autos. Deswegen muss das gefördert werden, wird ja auch gefördert. Und jetzt wird das sozusagen entfossilisiert. Man macht in all diese Dinge Elektrobatterien rein. Das bedeutet aber, dass man praktisch für jedes SUV einen Windpark in die Landschaft stellen muss. Dann hat man wieder die Konflikte, dass bei jedem einzelnen Menschen...
Sie können alle Autos in Deutschland mit 30% des heute produzierten Stroms betreiben. Ja, das ist auch kein Problem.
Genau.
Also wenn wir jetzt noch die Möglichkeit, das Problem zu lösen, zu bestreiten, da können wir uns echt einsagen.
Aber da denken Sie doch mal weiter. Lassen Sie mich nicht. Sie werden laut, weil Sie das Argument nicht zu Ende hören wollen.
Weil Sie mich zur Verzweiflung bringen. Wenn wir es nicht mehr lösen können, müssen wir
uns auch schon... Ich weiß, wenn die SUVs in Baden-Württemberg nicht mehr gebaut werden, dann wird die Welt unter...
Wenn wir nicht mit erneuerbaren Energien arbeiten können, dann können wir das Problem nicht
lösen. Ich wollte zu, dass wir mit erneuerbaren Energien arbeiten müssen, aber das umfasst nicht das gesamte Problem.
Darf ich ganz kurz da mal reingrätschen? Weil wir
eigentlich 2 Tonnen mit Elektroenergie bewegt werden, braucht man einfach zu viel Windräder.
Wir wollten eigentlich nicht unbedingt über die Klimapolitik als solche, sondern über die Klimapolitik und die Fragen, die sie an Politik und Gesellschaft stellt, diskutieren. Und deshalb möchte ich gerne den Horizont noch mal eine Sekunde an der Stelle erweitern über die Automobilindustrie hinaus und fragen, ob wir letztendlich an die Grenzen des politischen Systems liberale Demokratie stoßen mit dem, was an Aufgaben bei uns jetzt ansteht. Ob das nun 10 Jahre oder 15 oder 20 Jahre werden, es muss schnell gehen. Stoßen wir an die Grenzen?
Das hängt davon ab, wie wir die Diskussion gerade beenden. Wenn erst alle ihr Wohlstandsverständnis aufgeben müssen, haben wir keine Chance. Das wird nicht gelingen, nicht in einer liberalen Demokratie. Dann brauchen sie die Ökodiktatur. Wenn ich recht habe, dass wir einen technisch verfügbaren Weg haben, 100% erneuerbare Energien in 10 oder 15 Jahren zur Deckung aller heute vorhandenen fossilen Bedarfe zu gehen, da braucht es halt ein paar Windparks, dann gibt es diesen Konflikt mit der liberalen Demokratie nicht. Das ist einfach nur eine technische Lösung, die man systematisch und planvoll in den Markt einbringen kann und muss. Und ich bin fest überzeugt, dass das geht. Da sage ich jetzt, wir schaffen das.
Ich finde es sehr schwierig zu sagen, entweder wir machen den Klimawandel genauso, wie Sie es wollen und mit nichts anderem dabei, oder man ist nicht mehr Demokrat. Das geht einfach nicht. Sondern wir sind uns, glaube ich, ziemlich einig, dass die Demokratie nicht in Frage gestellt wird, so oder so nicht. Aber es gibt auch innerhalb unserer Demokratie verschiedene Methoden. Und ich finde die Methode, den Menschen zu versprechen, es wird nichts geschehen in diesem riesigen Wandel, den wir jetzt vor uns haben, was dir vorkommen könnte wie ein Verzicht vorübergehend. Dann ist Politik am Ende, weil dann wird eine Hypochondrie erzeugt, eine politische, und die Partei der politischen Hypochondrie, also Schmerzen zu empfinden, wo gar keine Ursache da ist, ist die AfD. Da fördert man die falschen Leute. Ich würde sagen, Politik muss ehrlich sein, muss sagen, wir setzen auf Technologie, wir können technologisch vieles machen, aber wenn dir die Klimapolitik begegnet auch als etwas, was dich persönlich fordert, was von dir selber auch Veränderungen erfordert, dann muss man sagen, ja, das kann passieren.
Trifft das Ganze, was das von uns verlangt? Denn wir müssen ja immer auch, selbst wenn es möglich wäre, daran denken, dass es eine entsprechende Infrastruktur gibt. Und das sind nicht alles irgendwie hübsche, nette, kleine Dinge. Es sind auch große Windparks, es sind Leitungen, die verlegt werden müssen. In einer Demokratie gibt es zu Recht Proteste dagegen. Und es stößt auf eine Mentalität, oder anders als Frage formuliert, macht das diesen Umwandlungsprozess, der möglicherweise geht, auch so schwer, weil wir mittlerweile eine stark individualisierte Gesellschaft von Ichlingen sind, die auch in erster Linie an sich denken und immer weniger an das Wir?
Ich würde aber nochmal auf den Begriff der liberalen Demokratie zu sprechen kommen, weil ich nämlich auch nicht glaube, dass es im Konflikt mit den notwendigen Maßnahmen steht. Aber es gibt ja nicht nur 100% liberale Demokratie ohne ein staatliches Eingreifen oder Ökodiktatur. Das sind ja nicht schwarz oder weiß, sondern es ist in einem liberalen System durchaus relativ plausibel, dass man an den richtigen Stellen, wenn es eben gesellschaftliches Interesse daran gibt, dass man an diesen Stellen Einschränkungen, Gebote und Verbote erlässt. Eine Anschnallpflicht ist auch in irgendeiner Form unliberal, wenn sie es drauf anlegen, aber sie hat eben ihren Sinn und sie hat auch ihre Rechtfertigung. Genauso muss man das bei der ökologischen Frage stehen.
Und
von daher widerspricht Liberalismus nicht Ökologie.
Hat dann auch die Einschränkung der Wünsche, Bedürfnisse und Rechte des Einzelnen Sinn, wenn es für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, die Allgemeinheit gilt?
Ja. Das kann es
geben. Regulärer Vorgang in einer liberalen Demokratie.
Das kann es geben. Tübingen ist die erste Stadt in Deutschland, die eine Solarpflicht für alle Neubauten eingeführt hat, weil es sich wirtschaftlich trägt und weil ich der Überzeugung bin, dass wir diese erneuerbaren Energien brauchen. Und dagegen steht das Interesse, das Dach in roter Farbe anzugucken, einfach zurück. Ja, wir müssen auch mit Verpflichtungen arbeiten. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass diese Verpflichtungen in der liberalen Demokratie sich nicht in der Form äußern werden, dass wir alle durch Verzichtsleistungen das Problem lösen.
Die Politik darf nicht versprechen, dass Verzicht garantiert ausgeschlossen ist. Das ist alles.
Also nehmen wir mal ein Beispiel.
Kein Ziel, aber ich nicht versprochen wahrscheinlich mal
vor. Gehen wir mal zum Beispiel auf Städte. Ja, wir haben momentan Städte, die sagen, wir haben in den 60er Jahren Autostädte gebaut. In diesen Städten steht auf dem Asphalt geschrieben, fahr mit dem Auto. Wir brauchen Städte, die anders funktionieren, die im besten Fall autofrei sind, aber eben nicht so, dass niemand mehr irgendwie vorankommt, sondern halt mit einem gut ausgebauten Nahverkehr, mit einem guten Radnetz. Und das fühlt sich im ersten Moment sicherlich wie ein Verzicht an. Wenn ich eine Stadt etappenweise autofrei mache, dann habe ich immer einzelne Protagonisten, die sagen, ich darf hier aber nicht mehr mit dem Auto fahren.
Sowohl
wenn ich mich das nicht traue, kann ich keine Stadt ändern. Dann bleibe ich 20, 50 Jahre in diesen Städten.
Sowohl Herr Ulrich als auch Herr Palmer sprechen sich in ihren jeweiligen Büchern dafür aus, dass es tatsächlich nicht angehen kann, dass es nur um die individuellen Freiheiten geht, dass Freiheit, Sie zitieren Engels, möglicherweise die Einsicht in das Notwendige ist. Und auch Sie, Herr Palmer, schreiben, Freiheit der privaten Lebensführung muss eingeschränkt werden. Damit müssen wir umgehen. Das müssen wir
aber
akzeptieren.
Aber das tun wir seit zig Jahren in der Bundesrepublik. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Also wenn wir gesellschaftliche Interessen haben, ist es ja nichts Neues, dass man auch persönliche Einschränkungen politisch als Instrumente einsetzt.
Wenn wir fordern, Sie allen voran, aber wir sind uns wahrscheinlich auch in der Runde hier einig, dass Politik faktenbasiert sein muss, müssen wir dann gleichzeitig auch uns damit auseinandersetzen, dass sowohl die Politik als auch die Medien sozusagen ihre Rolle, so schreiben Sie es, der Schleusenwärter von Wahrheit in Zeiten der direkten Medien, der sozialen Netzwerke oder unsozialen Netzwerke verloren haben. Und macht das Politik, und das war ja unsere Grundfrage und ist sie noch ein paar Minuten heute, die Diskussion auch so schwierig, weil sich Politik sozusagen in einem Umfeld permanenter, ununterbrochener Meinungsumfragen behaupten muss. Der Shitstorm dauert an der nächsten
Ecke. Darin ist natürlich ein Problem für Politik, darin liegt aber auch eine Chance, weil gerade beim Klimathema, es ist ja nicht so, dass irgendjemand festlegen könnte, dass die Menschen über das Klimaproblem nichts mehr erfahren. So kann ja unsere Gesellschaft nicht verdrängen. Und deswegen sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Verdrängungsenergie, die wir aufbringen müssen, größer ist, als die Veränderungsenergie wäre. Und da kommt wieder die Frage, was ist eigentlich Politik heutzutage? Und da wundere ich mich, das geht jetzt explizit nicht gegen Herrn Palmer, der macht das in Tübingen, glaube ich, sehr, sehr gut, aber die Bundespolitik, die tut ja so, als könne sie gar nichts mehr machen, als könne sie nur auf Umfragen gucken. Wenn wir das Klimapaket angucken, das ist sehr schwach, das Klimapaket, ist im Grunde eine kleine Katastrophe. Aber es sind ein paar richtige Richtungen eingeschlagen worden, nur zu kurz. Wenn jetzt wenigstens Angela Merkel und Olaf Scholz sich hingestellt hätten, so wie Schröder bei der Agenda und gesagt hätten, das ist unser Ding, damit stehen wir und fallen wir, hätten ihr Wort und ihr Amt daran gebunden, dann hätte es eine politische Stärke gewonnen. Aber nicht mal das ist ja geschehen. Die politische Kraft, die möglich ist, wird von der Politik gar nicht mehr mobilisiert. Das hat mit der Großen Koalition zu tun, mit der Methode Merkel. Aber es gibt, ich möchte da nur als Älterer daran erinnern, es gibt andere Methoden, Politik zu machen, auch in Deutschland.
Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben.
Aber da warst du nicht dabei.
Jetzt. Das ist richtig. Da war ich noch nicht geboren. Ich habe vorhin gesagt, die politische Landschaft in diesem Land hat es verlernt, Utopien zu gestalten. Utopie ist vielleicht der falsche Begriff, man kann es auch Vision nennen. Aber letztlich habe ich natürlich das Problem, wenn ich mir als Politiker ständig frage, ist das, was ich jetzt tue, findet das irgendwer blöd? Das erlebt das als Kommunalpolitiker ja auch. Es gibt dann Debatten in Mainz, da gibt es ganz gespaltene Fronten und die eine BI sagt das, die andere BI sagt das. Und wenn ich mich ständig frage, dass ich keinem auf den Schlips trete, dann muss ich mich eigentlich dauernd enthalten, weil ich kann da nichts mehr entscheiden. Und von daher ist es schon die Aufgabe der Politik und das ist in der Großen Koalition in der Form einfach nicht möglich, weil sie keinen politischen Mut und keinen politischen Willen besitzt, ist es die Aufgabe, diese Vision einfach mal zu gestalten. Weil die Vision, insofern hat Herr Palmer schon recht, die Vision ist nicht negativ, dass wir alle irgendwann im Erdloch wohnen und keinen Strom mehr haben. Volle Zustimmung. Ich wollte, wenn wir über Verzicht gesprochen haben, reden wir davon, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, sich im ersten Moment wie Verzicht anfühlen. Es geht nicht darum, dass Menschen ihr Leben lang in einem Erdloch schlafen müssen und sich nur noch von Gras und Wurzeln ernähren.
Aber das hat auch keiner gefordert. Aber faktenbasierte Politik, Herr Palmer, beklagen Sie in Ihrem Buch, ist in Zeiten der Netzwerke und des Internets und der Direktmedien schwerer geworden. Wir brauchen sie vielleicht mehr denn je, auch als Grundlage für Visionen und Utopien, die Herr Konrad fordert. Aber es ist schwerer denn je.
Absolut, das kann man am Beispiel der Klimaschutzdebatte sehr schön aufzeigen. Es gibt einen eigenen Kosmos von Klimaleugner-Argumenten, die sich durch sehr plausibel wirkende Webseiten und Facebook-Einträge immer wieder drin bestärken. Und das Verrückte ist, das wäre ihnen früher gar nie in den Sinn gekommen, dieses Zeug, weil sie hätten es nicht zu lesen gekriegt. Die Zeit schreibt so einen Unfug einfach nicht. Aber sie können da jetzt tagelang verbringen und sind in einer eigenen abgeschotteten Welt, wo ihnen alle bestätigen, so ist es. Das sind nur die Grünen, die wollen dir das Autofahren verbieten mit erfundenen Argumenten. Und das ist neu. Und da muss man, glaube ich, Antworten drauf finden. Meine Antwort ist, dass ich mich da voll reinwerfe, voll reinstürze, echt Lebenszeit verbringe auf den sozialen Medien und immer wieder die Auseinandersetzung mit diesen Leuten versuche und sie von Argumenten infizieren will. Ist und anstrengend, sie, aber ich sehe keine bessere
Lösung. Und sie fordern auch eine neue Aufklärung sozusagen, der Sie aber, Herr Ulrich, sehr skeptisch gegenüberstehen. Moment, jetzt habe ich Herrn Ulrich dazu hören wollen.
Muss ich ja mal die Lage der jungen Leute angucken, die jetzt sozusagen neu in die Welt kommen. Was finden sie für eine Welt vor? Die finden eine Welt vor, in der der Anteil von CO2 in der Atmosphäre bei 400 ppm liegt. Dann finden sie eine Welt vor, in der ganz viel geredet wird über Klima, über Ökologie und so weiter, aber offenbar folgenlos. Also muss an diesem Reden darüber auch irgendwas falsch sein. Dann finden sie vor, dass die meisten, jedenfalls zwei Drittel oder so, schon glauben an den Klimaeffekt und trotzdem wenig handeln. Also kann die Aufklärung alleine kann uns da nicht helfen, sondern es müssen Entscheidungen herbeigeführt werden, die zum Beispiel gewährleisten, dass derjenige, der sich ökologisch verhält, nicht der Dumme ist, dass sozusagen das unökologische Verhalten seines Nachbarn möglich macht. Das ist der Kern von Politik, dass das Gemeinwohl, dass diese Gefangenendilemmata aufgehoben werden und dass man Gesetze macht dafür oder Verordnungen, damit der ökologische nicht der Dumme ist. So schwer ist es nicht.
Und deshalb, finde ich, sollten wir zum Ende dieser Diskussion auch nochmal nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen und positiv denken. Und deshalb würde ich gern von Ihnen allen dreien zum Schluss sozusagen Ihren persönlichen, individuellen Silberstreifen am Horizont hören wollen, wo Sie glauben, dass tatsächlich Stellschrauben in die richtige Richtung gestellt werden. Von der Politik, von der Gesellschaft. Mögen Sie anfangen, Herr Palmer.
Also Silberstreif am Horizont. Für mich ist der größte Silberstreif am Horizont, dass es heute möglich ist, Energie aus Photovoltaik für 6 Cent die Kilowattstunde in Deutschland zu erzeugen. Das ist konkurrenzlos billig und unsere Chance liegt darin, das endlich zu nutzen. Allein wenn wir die Dachflächen in Deutschland belegen, ist unser Stromversorgungsproblem gelöst. So einfach könnte es gehen.
Der Silberstein am Horizont, ich glaube, für uns ist zum einen, dass wir momentan merken, dass wir eine ganze Generation an Menschen, auch Generationen, die eigentlich älter sind, als wir politisieren und dass wir es über eine Politisierung von sehr vielen Menschen, auch durch eine Aufklärung, die ja durch Fridays for Future auch durchaus mindestens in Teilen stattfindet, es schon schaffen können, dass viel, 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 viel mehr Menschen bereit sind, sich auf die Wirklichkeit einzulassen und die notwendigen Maßnahmen zu akzeptieren.
Ja, als ich mein Buch angefangen habe, also darüber nachzudenken vor anderthalb Jahren, habe ich mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein so dringendes und offensichtliches Thema nicht an die Nummer 1 auf der politischen Agenda ist. Jetzt heute, obwohl Medien, die meisten etablierten Medien und die Politik es nicht gewollt haben, ist das Thema auf Platz 1 und also da, wo es hingehört. Und das heißt, dass ganz viele Menschen sich darüber Gedanken machen. Wir sind eine demokratische Gesellschaft, heißt dann auch ganz viele Lösungen. Und das macht mir wahnsinnig Hoffnung.
Und ich finde, das ist eine gute Art, eine schwierige Diskussion zu beenden mit so einem kleinen Leuchtfeuer am Horizont. Damit geht nämlich der Wortwechsel von der Buchmesse hier in Frankfurt zu Ende. Wir haben diskutiert, beherzt diskutiert über das Thema Umsteuern in der Zeitenwende. Was kann die Politik, was will die Gesellschaft? Es diskutierten der grüne Tübinger OB Boris Palmer, der Journalist Bernd Ulrich und der Klimaschutzaktivist Moritz Konrad. Ihnen allen vielen Dank. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur beleuchten wir unter der Überschrift Normalität gibt es nicht Jüdisches auf der Frankfurter Buchmesse.